Numero 4. Körperkultur. Kein Mensch hat das Recht, ein Amateur in den Belangen des körperlichen Trainings zu sein. Welch Schande ist es für einen Mann zu altern, ohne jemals die Schönheit und Stärke erlebt zu haben, zu der sein Körper fähig ist. Sokrates. Alles Geistige spiegelt sich im Körper eines Menschen, vor allem darin, wie er seinen Körper trägt, bewegt und erfüllt. Ob er kraftvoll und geschmeidig oder verkümmert und schwach ist, wie kompromisslos und erhaben oder weichend und schleichend er ist, wie aufrichtig oder verstohlen, wie kritisch oder leichtgläubig und wie stabil oder labil. All das ist nicht nur des Geistes, sondern auch des Körpers. Es ist verpönt, darüber zu sprechen, darüber zu forschen. Unsere Kultur hat ob der deutschen Vergangenheit die Decke des Schweigens und Meidens darüber gelegt, da sie nicht fähig ist, zu verarbeiten und wieder zu Schönheit und Stärke zu finden. Sie hat ihre Perspektive noch nicht gewechselt, noch nicht den Status eines dissipativen Systems gefunden, das die Leere zieht, statt in der Leere zu versinken. Natürlich ist es töricht, einen Menschen nach seinen körperlichen Grundlagen zu beurteilen, nach seiner Genetik oder Herkunft. Ebenso töricht ist es, einen Menschen überhaupt nicht nach seinem Körper zu beurteilen. Genau diesen Fehler begehen wir jedoch heute, da wir jegliche körperliche Bewertung als Frevel an der Menschheit sehen, da wir Angst haben, wie die Nazis zu sein oder noch schlimmer, dafür gehalten zu werden. Erinnern Sie sich an die Überschrift »Mein Kampf« einige Kapitel zuvor? Gerne hätte ich dabei Ihre Gedanken gelesen. Gerne wüsste ich, wie viele Zuhörer mit der Wimper gezuckt oder gar pseudokritische Gedanken gehabt und mich in eine Schublade gesteckt haben. Faszinierend, wie determiniert wir sind, wie sehr wir von zwei einfachen Worten beeinflusst werden können, wie sehr wir gute Gedanken, Philosophen und Stärken, die es in Deutschland lange Zeit vor den Nazis gab, zu Tabus erklärt haben, obwohl sie nicht in ihrer Reinform genutzt, sondern pervertiert und missbraucht wurden. Viele glauben, darüber zu reden, bringt gleich wieder Arme in die Luft, wie Ryanair. So brachen Jahrhunderte unserer Kultur weg und einige gute Perspektiven, wie die Einsicht, dass Körper und Geist zusammengehören. Quantenphysiker haben bewiesen, dass miteinander verschränkte Teilchen eine Einheit bilden, selbst wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind. Schwurbelnde Esoteriker leiten davon ab, dass alles mit allem verbunden ist und deswegen auch Telekinese, Astralreisen, Gedankenlesen sowie Schneeballsysteme funktionieren und Millionen von Menschen glauben das. Aber dass eine innige Verbindung zwischen Körper und Geist besteht, das verdrängen wir. Viele sehen im Körper nur einen besseren Durchlauferhitzer für den eigenen Geist. Täglich Fastfood, Kaffee, Nikotin, Alkohol und eine gute Krankenversicherung erscheinen ausreichend, um ihn am Laufen zu halten. Alles darüber hinaus scheint nur Kosmetik. Für viele Menschen ist körperliches Training reine Mühsal, eine nervige Notwendigkeit, um einen schönen, großen und starken Körper zu erlangen. Nicht wenige greifen zu kosmetischen und pharmazeutischen Hilfsmitteln, um sich den harten Weg der körperlichen Vervollkommnung zu erleichtern. Der Körper ist für sie nur ein Aushängeschild des Geistes. Dahinter steht das verbreitete, individuelle Denken der westlichen Welt. Der Körper sei nur eine sterbliche, formbare Hülle, in der unsere gar göttliche, unsterbliche Seele hause. Eine eingehende Beschäftigung mit dem eigenen Körper gilt als narzisstisch, als Zeitverschwendung, als profan. Wen interessiert schon die sterbliche Hülle? Einzig der Geist sei beachtenswert, und wer sich um den Körper kümmert, der ist entweder im horizontalen Gewerbe tätig, Sportler, Mediziner oder oberflächlich. Mediziner sind Klempner des Körpers, Sportler benutzen den Körper beruflich und Bodybuilder sind Künstler des Fleisches. Sie alle nutzen und bearbeiten den Körper mit einem bestimmten Ziel: Gesundheit, Leistung, Schönheit. Doch selbst hier messen wenige der körperlichen Entwicklung eine tiefere Bedeutung bei. Zu sehr sehen sie ihren Körper als Gebrauchsgegenstand, weil ihr Denken autonom zu sein scheint. Das zieht sich durch unsere gesamte Gesellschaft. In der Schule wird die körperliche Schulung kaum beachtet, in der Ausbildung, im Studium minimiert und im Beruf verdrängt. Im Ruhestand wird sie gar zum Fremdwort. Das Problem an dieser Denke ist, dass das Individuum zwar sehr gut in unser christlich geprägtes Abendland und in die Lebensweise unserer Gesellschaft passt, dass sie jedoch zu kurz greift und zudem, wissenschaftlich betrachtet, mehr als nur strittig ist. Der Irrglaube, dass unser Körper nur ein biologisches Vehikel sei, um unseren edlen Geist durch die irdischen Tage zu geleiten, lässt sich durch unzählige wissenschaftliche Indizien in Frage stellen. Es gibt überhaupt nicht den Geist an sich. Unsere individuelle Persönlichkeit entwickelt sich beständig weiter. Wir verändern uns täglich durch das, was wir erleben, lernen und denken. In unseren Kindertagen wollten wir die Welt erkunden. In unserer Jugend kritisieren wir sie. In unserer Erwachsenenphase wollen wir sie beherrschen. Und je älter wir werden, desto mehr akzeptieren wir sie, fahren uns fest und wollen schlussendlich nur noch unsere Ruhe vor ihr haben. Früher war ja eh alles besser. In der gleichen Zeit entwickelt sich auch unser Körper, mit erstaunlichen Parallelen zu seiner geistigen Entwicklung. Er wächst auf, lernt viel, kommt in die Pubertät, strotzt nur so vor Kraft und Tatendrang, wird stärker, stabiler, dann ruhebedürftiger und labiler, bis er schlussendlich altersschwach und senil wird. Sind Körper und Geist vielleicht doch nicht so stark voneinander getrennt? Ihre Entwicklung verläuft gleich. Wie ist es mit Schäden bestimmter Gehirnareale? Defekte, erkrankte oder sich in Zersetzung befindliche Gehirnareale führen zu Persönlichkeitsveränderungen. Neurologische Defekte, divergierende Aktivierungsmuster und Abnormalitäten spiegeln sich auf geistiger Ebene wider. Das gilt sowohl für Demenzkranke und Schlaganfallpatienten wie auch für Synästhetiker und Savants. Ist der Geist eventuell doch nicht so stabil und losgelöst von unserem Körper, wie gemeinhin angenommen wird? Was ist mit unseren alltäglichen Erfahrungen, die uns die untrennbare Verflechtung geistiger und körperlicher Prozesse unmissverständlich vor Augen führen? Denken Sie an den Biss in die Zitrone. Läuft Ihnen nicht sofort der Speichel im Mund zusammen? Haben Koffein, Nikotin, Zucker und Alkohol nicht auch Auswirkungen auf Ihren Geist? Fühlen Sie sich etwa nicht sensibel und verletzlich, wenn Sie nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt in den OP gerollt werden oder wenn Sie durch eine schwere Grippe ans Bett gefesselt sind? Wird ein Junkie nicht von der geistigen Verzweiflung zerrissen, wenn er sich auf kaltem Entzug befindet? Spüren wir nicht, wie der eigene Geist immer ruheloser und schwächer wird, wenn wir uns mit zu viel Verpflichtungen überhäufen und kaum noch zur Ruhe kommen? Entsteht umgekehrt nicht eine wachsende, rastlose Unzufriedenheit in uns, wenn wir ein tristes Leben führen, in dem Chipstüten, Dosenbier und schlechtes Fernsehprogramm die einzigen Herausforderungen sind? Sind die wissenschaftlich belegten körperlichen Veränderungen durch Hypnose, Meditation und Placebo-Effekt ohne Gewicht? Sind Körper und Geist nicht doch stärker miteinander verknüpft, als es uns der Individualismus glauben machen will? Wäre nicht vielmehr ein Individualismus angemessener, der uns bewusst macht, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verknüpft sind? Schlussendlich gipfelt das in metaphysischen Gedankengängen, da die empirischen Naturwissenschaften hier keine endgültige Klarheit schaffen können. Die Indizien sprechen jedoch für sich. Jedem sollte bewusst sein, dass der Körper mehr ist als nur ein Gebrauchsgegenstand für den Geist. Er prägt ihn und umgekehrt. Je nachdem, wie wir unseren Körper behandeln, so wirkt sich dies auch auf unseren Geist aus. Vernachlässigen und schaden wir diesem, so auch jenem. Fordern und trainieren wir ihn, so auch den Geist. Wollen wir ein erfülltes, glückliches und sich höher entwickelndes Leben führen, so gelingt dies nur mit dem Körper, niemals gegen oder trotz ihm. Wir müssen ihm ausreichend Aufmerksamkeit widmen, dürfen ihn nicht zu sehr vernachlässigen. Denn wenn wir ihn vernachlässigen, so wirkt sich dies auch negativ auf die Entwicklung und den Zustand unseres Geistes aus. Natürlich ist die Entwicklung des Geistes für viele von uns wichtiger. Aber wird sich das ohne den Körper arrangieren lassen? Kommt der Körper bei den meisten Menschen nicht doch arg kurz? Einmal Tennis spielen am Wochenende und alles ist wieder gut? Am Abend ein Stückchen Obst und die Ernährungssünden des Alltages sind vergessen? Machen wir es uns dann nicht zu leicht? Wer kann heutzutage von sich behaupten, dass er einen guten Draht zu seinem Körper hat? Wer hat eine gute Haltung, ist frei von Schmerzen, kann noch sauber sprinten, springen sowie Liegestütze und Klimmzüge ausführen, ganz zu schweigen von freien, sauberen Kniebeugen? Wer hat Kondition, Kraft und ein ästhetisches Äußeres? Und was mit am wichtigsten ist, wer hat überhaupt noch ein gut trainiertes Nervensystem? Wer ist dazu fähig, seinen Körper koordiniert zu bewegen und einzusetzen? Simple Purzelbäume führen viele an die Grenze. Für die meisten ist der Boden weit entfernt. Kaum jemand weiß noch, wie man richtig fällt. Wir entfremden uns von unserem Körper immer mehr. Seine Fähigkeiten verblassen, sind nur noch ein Schatten seines Potenzials. Wir entwickeln uns dadurch nicht weiter, sondern entmenschlichen uns, werden schwächer, unbeholfener und abhängiger von Technik und Komfort. Und was Abhängigkeit fördert, wissen Sie.